G'day Mate, mein Name ist Matthias und du hast den Australien Podcast. Dein Podcast zum Kennenlernen, Erobern und Träumen. In dieser Folge geht es weiter mit unserer kleinen Miniserie über Urlaubsdestinationen in Australien. Heute Tasmanien oder Tassie, wie der Australier sagt. Und auch hier schauen wir wieder ein bisschen auf die allgemeinen Sachen, ein bisschen auf die Geschichte in diesem Fall auch mal. Wie ist denn hier allgemein so das Klima oder das Wetter? Was gibt es für Regionen in Tasmanien, die man unbedingt besuchen sollte? Wie kann man hier reisen? Und natürlich dürfen auch die Big Things in Tasmanien nicht fehlen. Also, los geht's! Wie schon in der letzten Folge erwähnt, zum Thema Slang in Australien, nennen alle Tasmanien hier in Australien lokal nur Tassie. Das heißt, wenn ihr in Australien unterwegs seid und nach Tasmanien möchtet, dann könnt ihr immer auf Tassie verweisen und jeder weiß sofort, was gemeint ist und es ist auch gleich ein bisschen lokaler. Tassie. Fangen wir erstmal mit den allgemeinen Sachen an. Tasmanien ist die größte Insel Australiens. Und Tasmanien besteht nicht nur aus dieser einen Insel, sondern weitere 1000 Inseln. Und inklusive aller Inseln ist Tasmanien etwa so groß wie Irland oder wie Bayern. Tasmanien ist ein eigener State, liegt im Südwesten Australiens und hat etwa 541.000 Einwohner. Kommen wir mal ein bisschen zur Geschichte über Tasmanien, denn die ist in diesem Fall, zumindest in der jüngeren Geschichte, doch mal ein kleines bisschen anders als beim Rest. Und zwar wurde Tasmanien vor etwa 40.000 Jahren von Ureinwohnern besiedelt. Und die Vermutungen sind heute, dass es damals sogar noch eine Landverbindung zum Kontinent gab, sodass die Ureinwohner eben mehr oder weniger einfach nach Tasmanien kamen. Heute gibt es keine Landverbindung mehr, dafür eine Fähre oder natürlich das Flugzeug. Als dann die europäischen Siedler nach Australien kamen, war Tasmanien anfangs erstmal Teil der Kolonie New South Wales gewesen. Und ab 1825 wurde es dann eigenständig und wurde Van Diemen's Land genannt. 1856 kam dann die Umbenennung in Tasmanien. 1901 wurde Tasmanien dann zum State beim Zusammenschluss mit den anderen Staaten zum Commonwealth of Australia. Tasmanien hatte auch eine etwas dunklere Seite der Geschichte. Und zwar wurden bis 1853 etwa 75.000 Convicts, also Verurteilte, nach Tasmanien gebracht. Viele lebten als Zwangsarbeiter in Familien freier Siedler und wer sich da allerdings nicht benahm oder erneut straffällig wurde und verurteilt wurde, der kam dann eventuell nach Port Arthur. Das liegt im Südosten auf der Tasman-Halbinsel und war dann tatsächlich ein Straflager mit harter Arbeit, wo man eigentlich nicht unbedingt hin wollte. Kommen wir zum Klima. Hobart, die Hauptstadt Tasmaniens, hat die geringste Durchschnittstemperatur aller State-Hauptstädte. Das heißt, es ist dort eher kühl. Andererseits ist Hobart aber auch die zweittrockenste State-Capital. Das hätte man jetzt nicht erwartet. Grundsätzlich herrscht auf Tasmanien wechselhaftes, gemäßigtes Klima vor. Es kann das ganze Jahr eigentlich auch mal recht kalt sein. Das heißt, auch im Sommer heißt es immer Pullover und Jacke dabei haben. Denn auch im Sommer kann es kalt sein. Wir haben dieses Jahr im April Urlaub auf Tasmanien gemacht und die 2 Wochen waren insofern besonders, dass wir bei netten Temperaturen und Sonnenschein baden gehen konnten und im gleichen Urlaub aber wiederum auch Schnee und dicke Jacken und Mütze anhatten im Cradle Mountain National Park. Beim Essen unterscheidet sich Tasmanien jetzt nicht sehr von den anderen Staaten in Australien. Allerdings ist natürlich bedingt durch die Lage rundherum Meer, Fisch und Meerestiere auch ganz oben auf der Speisekarte. Und ganz besonders stechen dabei die Jakobsmuscheln hervor, die Scallops und die Hummer, also die Lobster, die hier auch ganz besonders über Weihnachten zahlreich aus dem Meer geholt werden. Die Hauptstadt Tasmaniens ist Hobart. Und Hobart ist Australiens zweitälteste Stadt nach Sydney. Das heißt, nachdem der Siedlungsbau in Sydney startete, reiste man weiter mit dem Schiff wieder gen Süden und landete dann eben in Hobart an und gründete dort die nächste Siedlung. Hobart hat durchaus viel Geschichte, das kann man zum Beispiel sehr schön im Stadtteil Battery Point sehen. wo es viele alte Häuser gibt. Unweit vom Hafen gibt es den Salamanca Place. Da ist die Kunstszene ganz groß und jeden Samstag gibt es einen echt tollen Wochenmarkt. Kulturell hat Hobart ansonsten auch noch das MoNA zu bieten, das Museum of Old and New Art. Und das ist per Bootsfahrt den River Derwent flussaufwärts zu erreichen. Eine kleine geologische Besonderheit ist der Mount Wellington oder auch Kunani genannt. Das ist ein 1200 Meter hoher Berg, eigentlich direkt am Rand von Hobart. Und wenn man da oben ist, hat man natürlich eine tolle Aussicht auf die Stadt. Welche Regionen gibt es denn auf Tasmanien? Also bei der Hauptstadt angefangen gibt es Hobart and South. Dann gibt es die East Coast. Im Norden findet sich Launceston and North. Dann gibt es North West, die West Coast. Und dann gibt es noch die beiden größeren Inseln Flinders Island und King Island. Aber gehen wir mal Stück für Stück durch. Fangen wir an mit Hobart and South. Also Hobart hatte ich ja gerade schon gehabt, ist die Hauptstadt Tasmaniens und eins der beiden Einfallstore nach Tasmanien. Südlich von Hobart findet sich dann das Huon Valley, was ein großes Obstanbaugebiet ist. Wenn man Hobart nach Osten oder Südosten über die Tasman Bridge verlässt, kommt man auf die Tasman Halbinsel und da findet sich dann zum Beispiel Port Arthur Historic Site. Port Arthur hatte ich ja schon kurz angesprochen, ist eine ehemalige Strafkolonie. Das heißt, Strafgefangene, die noch einmal verurteilt wurden, kamen dorthin und mussten harte Arbeit tätigen. Das hieß zum Beispiel, dass die Convicts, die am wenigsten gehorsam waren und sich quasi am meisten daneben benahmen, in Fußfesseln zusammengefesselt wurden, in die nahegelegene Wald gehen mussten und Bäume zurück in die Siedlung bringen mussten. Und das mehrmals am Tag, viele Stunden, jeden Tag der Woche. Und es gab natürlich noch andere Arbeiten, zum Beispiel dann in der Holzverarbeitung, die nicht ganz so dramatisch war. Aber in jedem Fall waren es viele Convicts und natürlich eben auch viele Aufseher. Und gleich nebenan war dann ein Bereich der Siedlung von freien Siedlern. Ganz erstaunlich ist, wenn man sich mal anschaut, wofür, also welche Straftaten die Convicts teilweise begangen. Und es waren jetzt keine super Schwerverbrechen. Natürlich waren auch Mörder und Co. dabei. Aber teilweise hatten Menschen auch einfach nur ein Taschentuch geklaut in London und wurden dafür verurteilt und nach Tasmanien verbannt. Für ein Taschentuch. Wahnsinn, könnte man sich heute nicht mehr vorstellen. Die Port Arthur Historic Site ist also auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn man dann weiter nach Osten fährt, kommt man an die East Coast, also die Ostküste Tasmaniens. Und hier ist ganz besonders der Fraser National Park herauszustellen. Hier gibt es die berühmte Wineglass Bay. Das heißt, da kann man in den Nationalpark reinfahren, parken, auf einen Berg hochkraxeln. Das ist quasi mit Stufen auf den Pass, wenn man das so nennen mag, hoch. Und dann auf dem Schild steht 1000 Stufen wieder nach unten. Wir haben gezählt, es waren etwas weniger. Und baden gehen. Allerdings muss man auf dem Rückweg dann die fast 1000 Stufen wieder hoch auf den Pass, um dann wieder, ich glaube es waren 500 Stufen, runter bis zum Parkplatz zu kommen. Aber von oben, von der Passspitze sozusagen, hat man natürlich einen wunderschönen Ausblick auf die Wineglass Bay. Weiter nach Norden schließt sich dann der Ort Bishanow an. Und hier kann man abends Pinguine beobachten, wie sie aus dem Wasser über den Strand in das Gebüsch quasi kommen, in ihre Nester. Das ist auch ein Besuch wert und ganz spannend. Am meisten Betrieb ist hier in den Sommermonaten, da zu der Zeit der Nachwuchs ausgebrütet wird und die Pinguine auch jeden Abend wieder zurückkommen. Wir waren im April da und es war eine Erwartungshaltung von vielleicht sogar nur 10 Pinguinen. Wir hatten Glück und es war relativ viel Betrieb gewesen. Das heißt, wir haben so einige Pinguine gesehen. Aber wenn man in den Wintermonaten kommt, kann das schon durchaus wenig sein. Je weiter man dann nach Norden kommt an der Ostküste, desto kleiner werden die Städte. Hier ist dann nochmal St. Helens zu erwähnen. Ein nettes kleines Fischerdorf, in dem man natürlich auch wieder Seafood essen kann. Natürlich. Die East Coast endet dann mit der Bay of Fires. Und die hat als Besonderheit rot gefärbte Felsen. Und die sind von einer Flechte rot gefärbt. Aber das ist nicht der Grund, warum sie Bay of Fires heißt, sondern es heißt, dass damals, als die Segelboote nach Tasmanien kamen, die Ureinwohner in der Bucht Feuer gemacht hatten. Und das war dann das, was eben die Segler sahen, und deswegen nannten sie die Bucht Bay of Fires. Wenn man dann von St. Helens nach Westen etwas ins Inland und in den nördlichen Bereich fährt, kommt man an einer Dairy vorbei, einer Käsefabrik. Oder, naja, Fabrik ist vielleicht etwas übertrieben, einer Käserei. Und das lohnt auf jeden Fall einen Zwischenstopp, um dann zum Beispiel zum Mittag als Snack ein Cheese Platter zu essen. Gar nicht weit weg gibt es dann auch noch die St. Columba Falls, die eigentlich auch relativ spektakulär und hoch sind und als wir da waren, irgendwie auch ihren eigenen Regen produziert haben. Rundherum war schönes Wetter, nur da tröpfelte es. Fährt man dann weiter Richtung Inland, kommt man in die Region Launceston and North. Launceston ist die zweitgrößte Stadt Tasmaniens und dann dementsprechend auch das zweite Einfallstor nach Tasmanien, wenn man mit dem Flieger kommen mag. Hier ist auf jeden Fall das Queen Victoria Museum zu erwähnen. Als wir da waren, musste man nicht einmal Eintritt zahlen und es gab auch tolle Sachen für Kinder zu entdecken. Es gab eine alte Schmiedewerkstatt zu sehen und auch ganz viel über das Wildlife auf Tasmanien zu lernen. Gar nicht weit von der Innenstadt in Launceston gibt es den Cataract George. Das ist ein kleiner Park, ein kleines Naturschutzgebiet, da einen kleinen Stausee, einem Sessellift über den Stausee, der ganz witzig ist und durchaus auch einigen Wildlife. Nördlich von Launceston gibt es auch wieder Obstanbaugebiete. Das heißt, wenn man zur richtigen Zeit da ist, also in den Sommer- und späten Sommermonaten, sollte man auf jeden Fall da vorbeischauen, da soll es richtig tolle Kirschen geben. Südlich von Launceston ist man eher so ein bisschen wieder in der Geschichte unterwegs. Da gibt es zum Beispiel Avondale, ein sehr, sehr altes Dorf, was auch noch ein bisschen alt erhalten ist. Oder die Clarendon Villa, eine Villa von freien Siedlern aus dem 19. Jahrhundert, die bis heute relativ originalgetreu erhalten ist. Und wenn man mal sehen mag, wo der Tasmanier so seinen Wochenend-Kurzurlaub macht, dann kann man mal nach Bridport fahren. Hier gibt es auch zum Beispiel einen Campingplatz direkt am Wasser. Und es ist einfach ein netter kleiner Urlaubsort. Weiter nach Westen schließt sich dann die Region Northwest an. Hier ist der Dreh- und Angelpunkt Devonport, wo der Fährhafen nach Melbourne ist. Ansonsten gibt es eigentlich nur kleine Orte an der Nordküste. Kann man besuchen, aber muss man nicht zwangsweise. Was die Natur angeht, ist hier in Northwest Cradle Mountain natürlich hervorzuheben. Cradle Mountain ist ein Nationalpark und genau genommen ist es der Cradle Mountain Lake Sinclair National Park. Und wie der Name schon sagt, ist das ein Mountain, also ein Berg, und das Besucherzentrum liegt auf fast 900 Meter Höhe. Und in dem Nationalpark gibt es auch tolle Wanderwege. Dafür braucht man natürlich einen Nationalparkpass, so als Eintritt. Und für Touristen empfiehlt sich eigentlich der Holiday Pass. Der ist für 2 Monate gültig. Und deckt alle Nationalparks in Tasmanien ab. Das heißt, schon ab 2 Nationalparkbesuchen hat sich das Geld rentiert. Und zum Beispiel der Fraser National Park zählt da auch mit rein. Und der Cradle Mountain natürlich. Das heißt, wenn man also wandern will, fährt man zum Besucherzentrum, parkt dort. Und dann gibt es vom Visitor Center aus einen Shuttlebus, der die Sackgasse in die Nationalparke reinfährt und einen an verschiedenen Stops absetzen oder auch wieder einsacken kann. Besonders zu empfehlen sind der Wanderweg um den Dove Lake oder auch der Wanderweg zum Crater Lake. Wenn man hier Wombats in freier Wildbahn sehen möchte, dann kann ich nur den Busstopp Roney Creek empfehlen. Da grasen die ganz friedlich auf der Wiese vor sich hin und lassen sich von uns Menschen kaum stören. Aber das heißt natürlich auf dem Weg bleiben. Der Dove Lake und Crater Lake Wanderweg sind Wanderwege von den 60 Great Short Walks. Das ist eine Gruppierung von tollen Wanderwegen auf Tasmanien, die eher kürzer sind. Also von etwa 20 Minuten bis maximal 2-3 Stunden. Also wunderbar, auch mal für einen Tagesausflug zu erlaufen sind. Und die gibt es auch verteilt über ganz Tasmanien, nicht nur in Cradle Mountain National Park. Am Visitor Center startet auch der Overland Track. Einer der berühmtesten und längsten australischen Tracks. Denn er geht über 65 Kilometer vom Cradle Mountain Visitor Center zum Lake St. Clair Visitor Center. Die Orientierung sind 6 Tage Wanderung und im Sommerhalbjahr, also von Oktober bis Mai, ist er sogar kostenpflichtig, weil er so beliebt ist. Als wir am Lake St. Clair Visitor Center waren, kam gerade eine Gruppe Wanderer an und die haben auch tatsächlich die 6 Tage gebraucht. Und die waren auch echt glücklich und zufrieden, dass sie wieder in der Zivilisation angekommen waren. Und sie hatten erzählt, dass sie das Cradle Mountain Visitor Center bei schönem Wetter verlassen hatten, zwischendurch den Schneefall hatten und letztendlich im Regen am Ziel ankamen. Da muss man schon echt hart gesotten sein, um das machen zu wollen. Wenn man dann vom Cradle Mountain weiter gen Südwesten fährt, kommt man in die Region West Coast. Diese Region ist eigentlich mehr oder weniger geprägt vom Bergbau. Das heißt, jeder Ort, den man dort durchfährt, hat irgendwo irgendwelche Gruben, irgendwelche Löcher, irgendwelche alten Bergbautürme vorzuweisen. Ansonsten ist es ruhige, aber doch wilde Natur. Und leider muss man so fast sagen, lange Entfernungen. Da es eben keine Autobahn ist, sondern ein Weg, der sich durch die ganzen Hügel und Wälder schlängelt, dauern die Strecken hier echt lang. Das sollte man nicht unterschätzen. Wer auch hier ein bisschen an der regionalen Geschichte interessiert ist, dem sei das Regional Museum in Sehan empfohlen. Da haben auch wir ein bisschen mehr Zeit verbraucht als geplant und mussten dann unsere Route spontan ein bisschen anpassen. Dann gibt es noch das Hafenstädtchen Strahan, das sehr nett ist, und die Bergbaustadt Queenstown. Hier startet ein historischer Ausflugszug jeden Tag hin und wieder zurück nach Queenstown. Wenn man Queenstown nach Süden hin verlässt, fährt man durch vom Bergbau gekennzeichnete Landschaften und es sieht echt aus wie eine Mondlandschaft. Da wächst kein Baum mehr. Und damit sind wir einmal rum um Tasmanien. Dann bleibt noch zum Schluss, kurz zu erwähnen, die beiden Inseln Flinders Island und King Island. Die sind etwas abseits der Hauptpfade, das heißt, da geht es eher ruhiger und gemächlicher zu, da man da als normaler Tourist, der ein, zwei Wochen Zeit hat, eher nicht vorbeikommen wird. Du siehst, auf Tasmanien gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Das heißt, man sollte hier schon einen fahrbaren Untersatz haben, also zum Beispiel ein Auto, mit dem man dann rumfährt und in diversen Motels oder Hotels unterkommt. Wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs und das war sehr komfortabel, auch wenn es nachts, zumindest im April, schon ziemlich kühl wurde und man auf jeden Fall irgendwas zum Heizen dabei haben sollte. Und ausleihen kann man Wohnmobile in Hobart. Dank der Spirit of Tasmania, also der Fähre zwischen Devonport und Melbourne, kann man Tasmanien und Hobart dementsprechend als Start planen, als Ende oder grundsätzlich auch nur als Zwischenstopp auf der langen Reise um Australien herum. Ja, und wenn man keinen fahrbaren Untersatz hat, kann man eben auch wandern. Den Overland Track zum Beispiel. Aber dafür sollte man dann wirklich gut ausgestattet sein. Und für alle anderen Wanderungen, da reichen dann natürlich die Wanderstiefel und ein bisschen Zeit, um die Natur und die teilweise tollen Ausblicke zu genießen. Ja, zum Ende kommen wir nochmal zu den Big Things auf Tasmanien. Wir hatten ja schon viele Big Things in New South Wales und Queensland gehabt. Auf Tasmanien ist das ein bisschen überschaubarer. Hier gibt es nur etwa eine niedrige zweistellige Anzahl von Big Things. Und die bekanntesten sind The Big Penguin in einem Ort, der sich witzigerweise Penguin nennt, an der Nordküste. Es gibt The Big Tasmanian Devil in Mole Creek. Es gibt The Big Wickets, das sind die Stützen beim Cricket, in Westbury, The Big Coffee Pot in Deloraine, The Big Cherries, natürlich bei Obstanbaugebieten muss es natürlich auch irgendwelches großes Obst geben. Also The Big Cherries in Latrobe, The Big Platypus, auch in Latrobe und The Giant Raspberry im Derwent Valley. Ja, soviel also zur Urlaubsdestination Tasmanien. Uns hat Tasmanien sehr gut gefallen. Es war doch sehr abwechslungsreich, man hat viel zur Geschichte lernen können, was uns in den ganzen anderen States nicht so aufgefallen ist. Und es gibt eben wundervolle Natur. Ein bisschen erinnert Tasmanien an Neuseeland, wo es ja auch viel Grün ist, viele Wälder, viele tolle Natur gibt und eher so ein bisschen von der frischeren Sorte ist. Im Vergleich zu Far North Queensland zum Beispiel, wo es zwar auch Wälder gibt, aber einfach tropisch warm ist. Das heißt, Tasmanien ist auf jeden Fall im Sommer immer eine Reise wert. Aber denkt dann auch im Sommer was Warmes einpacken, denn auch da kann es im Cradle Mountain durchaus mal schneien. Das ist nicht ausgeschlossen. Und wie eingangs schon erwähnt, lohnt es sich auf jeden Fall, irgendwie es zu ermöglichen, am Samstag in Hobart zu sein, denn der Wochenmarkt in Salamanca Place, der ist echt ein Besuch wert. Also wenn ihr Tasmanien noch nicht auf eurer Bucketlist habt, dann solltet ihr definitiv überlegen, es mit aufzunehmen. Und wenn ihr schon eine Reise geplant habt, dann viel Spaß dort, genießt es, habt eine schöne Zeit. Und ich sage, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. See you later.